Okay, dann begrüße uns mal im Ring mit deiner Boxring-Stimme.
Let's get ready to podcast. Bing, bing,
bing, bing. Oh mein Gott.
Okay, nee, ich fange an. Wieder ein herzlich willkommen bei unserem Bildungsbuffet-Podcast. Was gibt's da zu lachen? Was gibt's da zu lachen? Also, ich habe noch gar nicht angefangen. Okay, nochmal. Hallo ihr lieben verlorenen Reffis da draußen, Eltern, die wissen wollen, wie es auf der anderen Seite vom Klassenraum aussieht oder einfach nur Leute, die wissen wollen, wie Reffis leiden und erfolgreich sind. Was weiß ich, herzlich willkommen auf jeden Fall beim Bildungsbuffet und wir sind heute wieder da nach 2 Wochen bei unserem Podcast, der sich wieder mal um ein Thema dreht, was mit dem Lehramt oder dem Lehramt werden oder den Lehrer, Lehrerinnen, Lehrer werden zu tun hat. Und auf der anderen Seite des Mikros begrüße ich wieder mal meine Mrs. Busy, heute Pia.
Oha, ja hallo, sagt der Richtige, ganz ehrlich, ja, stimmt, wirklich. Stimmt,
herzlich willkommen auf jeden Fall wieder beim Bildungsbuffet, auch von mir, Dominik. Und ja, warum sage ich Mrs. Busy? Es ist halt, glaube ich, mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass wir unsere Folgen irgendwie innerhalb der Schulwoche aufnehmen, bevor sie Sonntag veröffentlicht werden. Und irgendwie ist es dann doch immer schwierig, trotz aller Zeit, die man noch im Ref hat, auch irgendwie einen geeigneten Termin zu finden. Und heute war es bei dir wieder besonders stressig, denn ja, die Woche oder die letzten 1,5 Wochen waren, glaube ich, insgesamt sehr stressig, geprägt von natürlich wieder Pandemie, Neuregelungen, aber eben auch dem Sturm, der irgendwie kurzfristig mal für spontane Ausfälle gesorgt hat oder Verschiebungen, auch Seminarleitungen und Fachleitungen. Lehrkräfte, die einfach gerade auch natürlich in der Welle irgendwie mitgenommen werden von Corona.
Im Moment ist echt toll, ja, hast
und
du recht.
All das wirft dann doch irgendwie auch den Alltag nochmal ein bisschen durcheinander, aber schön, dass wir trotzdem wieder zusammengekommen sind. Und ja, wir befinden uns in unserem 2-wöchigen Rhythmus. In der Hälfte der Woche oder beziehungsweise in der Zwischenwoche gibt es ja immer ein kleines, unser neues Blitzgericht, unsere kleine Mini-Rubrik, bei der wir immer Fragen an Freunde, Familie und Co. stellen, die sich rund um Schule drehen. Und ja, war sehr interessant. Die Woche war es mit Hani. Heute sind wir wieder bei unserer vollständigen Folge, nachdem wir vor 2 Wochen mit Hani über Inklusion gesprochen haben. Ja, vor allen Dingen, ich finde, das Feedback, was es zu der Folge gab, sehr viel Positives, vor allen Dingen direkt zu Hani war. Also wir freuen uns natürlich, dass unser Gast so gut angekommen ist.
Ja, hab ich dir auch noch gar nicht gesagt, oder ihr. Da auch aus meiner, aus Familienkreisen kam auch, da hat sich auch jemand als Fan geoutet.
Freut mich natürlich, wenn dann unsere Gäste so herzlich dann im Podcast auch aufgenommen werden. Und ich denke aber auch, es war ja auch für uns mal eine interessante Erfahrung, jemand Externes im Podcast zu haben. Und ja, ein bisschen inspiriert davon wird es heute auch in unserem Podcast mehr oder weniger darum weitergehen, allerdings nicht um Inklusion direkt. Ja, was ich natürlich schön finde an unserem neuen 2-Wochen-Rhythmus ist, dass wir eben doch noch mehr Zeit haben, irgendwie Eindrücke zu sammeln, das, was wir im Podcast auch besprochen haben, nochmal anders zu verarbeiten. Und ja, heute geht es um ein Thema, was ein bisschen inspiriert ist durch meine Podcast-Sucht. Wenn man mich irgendeinem Lerntyp zuordnen sollte, dann wahrscheinlich dem Auditiven, also dem Hörenden. Weil, was ich ja nun mal gar nicht kann, ist gut lesen, muss ich sagen. Ich kann lesen, nur das dazu.
Okay,
aber ich bin partout kein schneller Leser, leider. Zumindest nicht, wenn es um große Bücher geht.
Ich auch gar
Bücher
nicht, ich bin so eine Schnecke.
Voll, und das muss ich sagen.
Die lese ich nicht mal.
Ja, und das ist halt das Ding, ne? Das hemmt mich total oft davon, gute Sachen zu lesen. Aber umso besser, ich kann Sachen halt gut in meinem Alltag integrieren, was auch sowas immer ein Vorteil ist von Podcasts und Hörbüchern und Co. Ja, und dadurch bin ich auf mehrere Podcasts gestoßen und einen, den ich besonders gerne höre, ist Wissen Weekly. Jedenfalls ging es um das Thema Chancengleichheit und inwiefern es ein Thema ist, was eigentlich wirklich Schule betrifft. Und die Frage war so ein bisschen, die in dem Podcast im Raum stand oder die diskutiert wurde und geklärt wurde, ist Schule eigentlich so der Faktor, der für die Chancenungleich bei uns in Deutschland sorgt? Und ich fand das ein interessanter Gedanke, weil ich glaube, im ersten Moment würde jeder sagen, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ein geteiltes Schulsystem, was spätestens ab der 6. oder 7. Klasse besser gesagt uns differenziert nach gymnasialer Oberstufe, also nach Gymnasium erstmal, später nach Oberstufe, aber eben auch integrierten Sekundarschulen, Sonder- und Förderschulen. Da wird ja oft auch der Ansatz gesucht, zu sagen, okay, hier ist, glaube ich, das große Problem und auch im Studium ist es nun mal so, dass wir ja viel mit dem Aspekt Differenzierung konfrontiert werden. Ne? Und die Sache, die für mich da so ein bisschen interessant war, war die Frage, was definiert denn für dich als Referendarin oder generell in deinem Sein als Lehrkraft das Wort Chancengleichheit? Wo würdest du sagen, was ist Chancengleichheit für dich?
Ich würde halt schon jetzt über das Wort selbst gehen, heißt so die gleichen Chancen haben auf das, was man halt gerne erreichen möchte zum Beispiel, sodass ich auch das Individuum sehen muss, weil nicht alle haben die gleichen Voraussetzungen, um bestimmte Chancen zu bekommen oder wahrnehmen zu können. Und dass man sozusagen das wahrnimmt und versucht, die Voraussetzungen anzupassen, sodass alle die Möglichkeit haben, ja, dass sie alle gleiche Chancen am Ende bekommen können.
Also kurz gesagt, was für dich Chancengleichheit ist, auf den konkreten Gegenstand, um den es geht, keine Ahnung, sei es eine bestimmte Fähigkeit, die man erlernen soll, im Unterricht jetzt, weiß ich nicht, eine Rolle vorwärts, ganz billig jetzt, aber alle sollten eine Chance haben, diese Rolle zu können.
Naja, dann habe ich halt verschiedene Stationen, die Kinder dort abholt, wo sie aktuell sind, sodass sie die Möglichkeit haben, sich in ihrem Tempo da anzunähern. Da hatte ich zum Beispiel zwei, die sehr, sehr schüchtern waren, glaube ich, und deswegen einfach nur nicht rollen wollten. Und dann habe ich denen halt sozusagen erlaubt, weil sie mich gefragt haben, können wir nicht danach länger bleiben kurz? Dann meinte ich, okay, da habe ich die anderen ein, zwei Minuten früher entlassen und bin mit den beiden länger noch dann da geblieben und habe mit denen alleine nochmal diese Rolle gemacht und dann sind sie gerollt.
Also kurz gesagt, was ist sozusagen dein Anspruch an dich, um Chancengleichheit herzustellen?
Wenn ich die Bedürfnisse und die Voraussetzungen der Kinder berücksichtige, glaube ich. Ja. Und hoffentlich richtig einschätze, was einfach nur sozusagen sie gerade davon abhält, etwas zu erreichen. Sei es, sie haben Angst, sie sind schüchtern oder sie können es vielleicht, haben einfach wirklich nicht die körperlichen, kognitiven Voraussetzungen für etwas. Da muss ich gucken, welchen anderen Weg kann ich finden oder welche Alternative gibt es. Ja, eigentlich das sozusagen herauszufinden, also genau, was sie brauchen, um dorthin zu kommen.
Und das, was du ansprichst, ist halt genau der Punkt in dem Podcast gewesen. Deswegen fand ich den so interessant, nämlich die Frage ist, Chancengleichheit ist, also beziehungsweise das Statement des Podcasts war eben mal ein bisschen zu dekonstruieren, dass eben nicht Schule der Ort ist, an dem Chancenungleichheit entsteht oder kurz gesagt nicht am meisten entsteht. Ja, wen es interessiert, kann ich wirklich nur empfehlen, die Folge von Wissen Weekly zu Chancengleichheit in Deutschland. Der Tenor des Podcasts war eben, dass Chancengleichheit eine Frage der Ausschöpfung unserer genetischen Vorbedingungen ist. Also wir bringen ja sozusagen genetisch gewisse Veranlagungen mit, Talente, wie man es auch manchmal nennt. Ja, also wenn man so will, war die Message, um das mal vielleicht vereinfacht zu sagen, des Podcasts, wir alle haben irgendwie unsere Fähigkeit, vielleicht auch versteckte Fähigkeit, die aber eben noch nicht klar ist. Ja, ich meine, Schule soll ja auch ein Ort sein, an dem wir diese Fähigkeiten nicht nur erlernen, sondern überhaupt erstmal kennenlernen können. Also ein Ort, an dem wir lernen, okay, ich glaube, ich habe hier ein Talent dafür, zum Beispiel rhetorisch gut zu reden. Also ich kann mich gut ausdrücken oder ich bin sehr diplomatisch. Ich habe ein Gefühl oder ein empathisches Gefühl dafür. Also ich bin vielleicht jemand, der gut mit Emotionen umgehen kann, weshalb ich gut geeignet dafür bin, Konflikte zu schlichten oder Konflikte zu verstehen und damit umzugehen. Also Schule wird, finde ich, viel zu oft auch, vielleicht, also ich hoffe, in unserem Podcast achten wir ja auch immer viel drauf, viel zu viel auch auf dieses thematisch-inhaltliche reduziert, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, weil das ist ja der Gegenstand, an dem wir diese Kompetenzen vermitteln wollen. Aber diese Kompetenzen sind ja eben auch, wie gehe ich mit Emotionen und mit Konflikten um, wie analysiere ich Texte, ja, damit ich meinen Lebensalltag bewältigen, verstehen kann, aber auch mehr politisch teilhaben kann und so weiter. Ja, oder in deinem Fall mit Sprache natürlich auch an Kultur und Gesellschaft teilnehmen kann. Also das gehört ja dazu. Aber, um jetzt vielleicht mal in den Hauptgang zu kommen, der Punkt ist, es liegt oft schon zu Hause. So, und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Wir beide als Podcaster und Podcasterin ohne Kinder, okay? Nehmen uns natürlich immer ein bisschen zurück. Aber die Sache ist, wir müssen uns natürlich trotzdem, oder wir setzen uns natürlich trotzdem auch viel mit den Kindern auseinander, reden mit den Kindern und bekommen ja über die Zeit, das haben wir ja jetzt schon bei unseren 7. Klassen gemerkt, immer mehr einen Eindruck davon, wie sieht eigentlich ihr Lebensalltag aus. Und wir kriegen ja auch einen Eindruck davon, wie sehr klemmen sich die Eltern dahinter. Das ist manchmal in Gesprächen mit den Schülern wird das klar, manchmal aber auch, wenn man die Eltern mal kennenlernt. Und man kriegt ja durch die Eltern auch so ein Gefühl, wie wird das Kind vielleicht gefördert, wie wird mit dem umgegangen, wie wird mit den Leistungen des Kindes umgegangen und, und. Und der Punkt war, Chancengleichheit, natürlich existiert sie, allein schon daraus, dass viele eben nicht die gleichen Startbedingungen haben. Und das ist ein großes
Problem. Ich meine Chancenungleichheit.
Chancenungleichheit, genau, na klar. Auf jeden Fall existiert sie natürlich aufgrund der schlechten Startbedingungen. Wir haben eben Schülerinnen, beziehungsweise einfach auch Kinder generell, Familien, die eben finanziellen anderen Status haben, dadurch andere Möglichkeiten haben. Und das muss man immer berücksichtigen. Natürlich kann nicht jeder sein Kind zur Musik, zum Sport und hier und da und überall noch hinschicken. Und dementsprechend ist es für die Kinder oder auch für die Eltern schwieriger herauszufinden, was das Kind denn so für Fähigkeiten hat. Weil, und das war der interessanteste Punkt, es gab sozusagen den Professor der Uni Osnabrück, der da sehr ein großer Fachexperte da ist. Ich glaube, Elmar Verdien heißt der. Und der hat eben gesagt, die Sache ist, und das ist immer die große Schwierigkeit daran, um rauszufinden, worin ich eine Fähigkeit habe, muss ein Kind ein gewisses Durchhaltevermögen haben, weil es setzt eigentlich immer voraus, dass man sich am Anfang sehr anstrengt, bevor es Spaß macht. Ist einfach so. Sei es in Sport, nehmen wir jetzt mal bei mir das Beispiel Parcours. Bis die Spaß am Parcours hatten, mussten die erstmal viel investieren, um die Elemente zu können. Und dann hat es Spaß gemacht. Und das Gleiche passiert ja wahrscheinlich im Sprachenunterricht genauso bei dir. Wenn sie die Sprache mehr beherrschen und reden können, macht es direkt mehr Spaß. So, und das war sein Punkt.
Mhm.
Aber, und das fand ich ein sehr interessanter Punkt, und das ist eigentlich so ein bisschen der Ausgangspunkt heute für unseren Hauptgang. Es ging darum, dass das gar nicht mal so entscheidend ist unbedingt, was jetzt das Finanzielle angeht, sondern wie wird das Umfeld der Kinder gestaltet? Also wie sehr setzen sich Kinder und Eltern miteinander auseinander? Eltern natürlich in erster Linie mit dem Kind. Denn der Punkt war, wenn du ein sehr schlaues Kind hast, was aber den ganzen Tag im Zimmer verrottet, hat es genauso viele Vor- und Nachteile wie ein Kind, was vielleicht nicht finanziell so die besten Rücklagen hat, um viel auszuprobieren, aber wo die Eltern eben viel mit dem Kind machen, viel in der Selbstwirksamkeit des Kindes arbeiten, also dass das Kind das Gefühl hat, es kann Herausforderungen bewältigen und, und. Der Punkt ist, in der Schule ist unser Einfluss dadurch halt limitiert, weil es setzt eben ein bisschen voraus, dass zu Hause entsprechende Fähigkeiten schon geschaffen wurden, die da sind. Nichtsdestotrotz sind wir aber auch, und da können wir uns ja nicht rausnehmen, ist Schule trotzdem ein gewisser Ort, an dem eben auch Chancenungleichheit gefördert wird, wenn wir eben das nicht erkennen und da halt nicht drauf aufmerksam machen oder halt daran arbeiten so ein bisschen. Ne? Es ist aber, glaube ich, es ist keine Sache von einem Fach, sondern von der Schule als Kollektiv an sich. So.
Mhm.
Und meine Frage ist so ein bisschen, wir haben ja wirklich viel mit Kindern von verschiedensten Bedingungen zu tun. Wo nimmst du zum Beispiel, wenn du an deine Siebten denkst, ich nehme mal meine, wo erkennst du Unterschiede? So? Also wirklich so von den Fähigkeiten, von den Kompetenzen her, wo sagst du, sind so klare Unterschiede zu erkennen, in welchen Bereichen?
Tatsächlich so in dieser, sich so selbst organisieren irgendwie.
Ja, genau.
Also und auch so auf sich achten. Ich habe so viele Kinder, die einfach nicht geschlafen, also die einfach extrem müde sind, irgendwie nichts gegessen haben und dann haben sie ihre Sachen, Sportsachen nicht dabei und dann hier und da und dann auch so Affektregulation, würde ich sagen, das ist auch sehr auffällig. So, also,
du meinst so die Reaktion von ihnen?
Ja, genau, wie schnell die dann einfach ausrasten, wegen irgendeiner Kleinigkeit und dass sie einfach sozusagen aus dem Affekt handeln, sich da einfach nicht schon vorher regulieren können, so Selbstregulation.
Wo man ja auch immer sagen muss, so eine Affekt ist ja auch oft irgendwie eine Reaktion auf Überforderung, ne? Also wenn man eben das nicht
einordnen natürlich, weil sie damit nicht umgehen können. Genau, sie können sich einordnen und sie haben einfach Schwierigkeiten, das irgendwie, ja, einfach damit anders umzugehen. Und ich würde sagen, auch so ein bisschen Selbstvertrauen, da irgendwie so große Unterschiede. Also sich als sich selbst mehr wahrzunehmen und zu wissen, was man eigentlich kann und was man möchte. Da habe ich riesig auch große Unterschiede bei den Kindern irgendwie.
Da ich total
ziemlich schwer zu erklären, nee, aber
find,
so,
das ist genau richtig.
Ich habe Kinder, die gehen da irgendwie so mit, aber ja, machen auch irgendwie alles nicht so richtig mit, weil ich habe das Gefühl, die denken, sie können es vielleicht sowieso nicht und so. Und dann will man die bestärken und genau, da fängt es halt schon wieder an, ne? Unser Einfluss, wo fängt der an? Manchmal habe ich das Gefühl, das kommt gar nicht an, das bringt nichts. Und manchmal merkst du, hey, krass, so, ich habe das Gefühl, das Kind traut sich immer mehr und macht jetzt doch und so, ne? Weil wenn man dann halt genau da irgendwie halt ein bisschen mehr investiert, so.
Das ist, denke ich, immer, da hast du, da hast du aber, finde ich, schon einen guten Punkt angesprochen.
Das sind so die Punkte.
Ja, das sind aber gute Punkte, weil ich finde, du hast angesprochen, einerseits so Strukturlosigkeit, Riesenpunkt, fand ich total lustig, vielleicht kleine Anekdote da von mir. Ich war jetzt zu Besuch bei der Familie, bei meiner Oma, die mir erstmal erzählte, ich meine, ich weiß ja, aus welchem Haushalt ich komme, ne? Ich bin ja selber extrem strukturiert, was das angeht.
Wir kommen aus einem sehr ähnlichen Haushalt.
Sehr strukturierter Haushalt. Und die hatten wir auch, Clean. Da kam auch erstmal die Story, ne? Dass Mama früher auch mal, wenn sozusagen ein Kind bei Oma abgegeben wurde, da gab es eben noch so einen Zettel mit ein paar Hinweisen zum, wie kann man mit dem Kind was machen und So, das ist auf jeden Fall total. Okay. Aber es ist ein großer Punkt. Aber da war es zum Beispiel eben so, und das mal in ganz banalen Beispielen, so diese Struktur kennenzulernen, eben, wir selber werden es noch kennenlernen als Eltern, wie es ist, aber man unterschätzt total, wie wichtig das ist, eben so einen geregelten Alltag zu haben. Weil das eben ja auch dazu beiträgt, dass Kinder sich selbst organisieren können, was du auch gesagt hast, sich selber zu organisieren, Sportzeug mitzubringen, pünktlich zum Unterricht zu kommen und so weiter. Dieses selbst, sich selbst ja organisieren. Und das andere, was du angesprochen hast, ist auch ein wichtiger Punkt, der auch im Podcast eben so der Schwerpunkt war, nämlich die Selbstwirksamkeit der Kinder. Also die, ja, die Fähigkeit, Herausforderungen anzunehmen und sich aber auch gewiss zu sein, dass man sie mit einem gewissen Aufwand bewältigen kann. Und das ist ja oft der Knackpunkt bei vielen, ja, Kindern. Und dann hattest du ja, genau, und dann, wenn sie denken, sie sind überfordert, dann kommt diese Affektreaktion. Ich habe das jetzt erst wieder erlebt, wenn halt so ein Schüler wirklich im Unterricht eskaliert, weil er nicht die Geduld hat, wenn die Aufgabe zu schwer ist. Und er kompensiert das einfach, indem er mich dann in dem Moment, wenn ich vielleicht im falschen Moment halt auch mal nachhake oder unterstütze, mich dann halt einfach anmault. Das ist halt, das ist, finde ich, schon auch eine Herausforderung für uns in dem Moment. Das ist auch so ein bisschen, wir reden ja über erfolgreiche Momente. Du hast ja auch schon gesagt, wenn man dann eine Schülerin oder einen Schüler sieht, der die gestellte Aufgabe mit mehr Zeit, aber irgendwie dann doch bewältigt. Super schönes Gefühl. Leider im Unterrichtsalltag in der Hetze des Alltags oft schwer so zu gewährleisten.
Ja, es ist so nervig, ne? Ich finde, uns sind so viele Grenzen gesetzt. Zum einen das System selbst setzt einem irgendwie Grenzen, dieses Schulsystem. Dann die zeitliche Limitierung. Es ist halt einfach so. Du hast dann nicht immer die Zeit, dich auf jedes Kind so zu konzentrieren. Man versucht so, und manchmal ist es aber auch unbefriedigend, dass das nur so punktuell geschieht. Und manchmal würde man sich gerne noch mehr reinhängen, aber da sind dann 3, 4 andere Kinder nebenbei, die da auch irgendwie nochmal, ich will nicht, was heißt Probleme haben, ne, aber irgendwie irgendeinen Bedarf haben, irgendein Bedürfnis, wo man vielleicht helfen könnte, aber man schafft es nicht immer.
Deswegen fand ich auch heute, es geht gar nicht an sich um Inklusion heute, es geht wirklich generell um Chancengleichheit insgesamt. So, vielleicht mal, ja, um so erfolgreiche Momente und so Grenzen zu teilen, die wir schon so mitbekommen haben. Erfolgreiche Momente sind für mich zum Beispiel meine 7. Klasse. Ich meine, egal was man für Probleme hat, aber ich stelle gerade im Sportunterricht mit denen fest, wenn es um Spiele geht, wie unfassbar fair die miteinander umgehen, wenn es um das Miteinander agieren angeht. Also ich mache momentan Ballsport mit denen und jeder, glaube ich, so sage ich mal Neutrale, der die sehen würde, würde sofort erkennen, dass die sehr viel miteinander spielen. Ja, und ich habe mich immer gefragt, okay, woher kommt das? Wie kann es sein, dass eine Klassendynamik derartig gut von Anfang an funktioniert? Die Kinder müssen also alle so ein gewisses Grundrepertoire an Miteinander mitbringen, also dieses Gefühl von, wie agiere ich miteinander, und Chancengleichheit ist es nicht in jedem Falle, weil in den Spielen trotzdem klar wird, dass gewisse Kinder Vorteile in manchen Belangen haben, aber ich konnte eben gut mit denen thematisieren, was die Chancenungleich herstellt, und das ist dann zum Beispiel, es sind Größenunterschiede, ja, ganz körperliche Aspekte einfach mal. Manchmal sind es aber auch Spielverständnissachen. Also Leute, die aus dem Ballsport kommen, kennen sich eben besser aus, haben da mehr Erfahrung. Und dann mit denen zu thematisieren, wie kann das verändert werden? Regeln zu erstellen, die das verhindern, dass es chancenungleich wird.
Ich merke auch einen Riesenunterschied zwischen den Geschlechtern doch auch irgendwo. Ja. Also ich habe jetzt gerade einen Fußball gehabt mit den 7. Immer noch nächste Woche haben die Art so eine Leistungskontrolle, wo sie so ein Parcours einfach machen. Ich mache nicht Spielfähigkeit, sondern Parcours. Ich habe viel mit denen geübt. Aber ich merke allein, dass, glaube ich, wirklich trotzdem immer, man wird ja immer noch so geschlechterstereotypisch großgezogen, sodass die einfach schon davon ausgehen, die Mädchen, dass sie das nicht können. Bei mir. Nicht alle, 1, 2 nicht, aber die anderen schon. Einfach so, ja, wir können doch kein Fußball. So, wir können das doch nicht. So, das ist Quatsch. Ich will hier keine Profis sehen. Ich möchte, dass ihr, also ich habe deine Kriterien ganz transparent und klar gemacht, und das ist mir, das Tempo zum Beispiel ist mir egal. Und das macht oft den Unterschied. Die, die das schon so lange, ja, wenn die das klar durchführen, diesen Parcours, dann können die auch eine gute Note bekommen. Aber das trauen die sich einfach von Anfang an nicht zu, und dann verliere ich die da so ein bisschen. Die haben nicht so die Motivation und so weiter. Und ich finde das so schwer, die da irgendwie dann hinzubekommen. So, das geht schon, aber das ist so verinnerlicht, dass sie glauben, bestimmte Sportarten einfach nicht zu können. So, und dann, die Jungs glauben das auch, heißt, sie beziehen die Mädels nicht so mit ein. Und ich habe aber eigentlich keine Lust, immer zu sagen, so, ja, okay, Mädchen kriegen 2 Punkte mehr und da, ne? Ich versuche schon, die Gruppen zu mischen. Irgendwie, oder dass man halt sagt, dieses Thema positive Interdependenz, dass sie miteinander interagieren müssen, um ein Ziel zu erreichen. Aber das hast du ja auch einfach nicht immer. Ne? Und da merke ich so, da, boah, das, wie das eine Herausforderung ist.
Aber vielleicht noch zur Erklärung, was du genannt hast, weil das ist auch so ein wichtiger Punkt in Bezug auf Chancengleichheit, ist diese positive Interdependenz zu schaffen. Also das meint im Grunde genommen in der Jugend bzw. in der Pädagogik, Verhältnisse zu schaffen, in denen jeder gefordert ist, irgendwas zum Ergebnis beizutragen, sodass keiner,
genau, eine positive Abhängigkeit,
dass sozusagen keiner isoliert werden kann, weil er gebraucht wird.
Ja.
Und das ist ja für uns auch im Sportunterricht immer wieder ein Thema. Wie stelle ich zum Beispiel Spiele her, in denen am Ende nicht jeder, sag ich mal, der irgendwie in der Schule war, kennt ja diese Erfahrung, dass manchmal irgendwie Kinder ausgeklammert werden aus Spielen, gerade wenn es einen sehr starken Leistungscharakter hat. Und deswegen war ich so erstaunt, wie viel die Kinder bei mir in der Klasse miteinander spielen, obwohl sie halt in Anführungszeichen noch gar nicht so lange miteinander da sind. Aber alle haben irgendwie ein Verständnis davon, was eigentlich ein faires Miteinander ist, was aber nicht ausschließt, dass es bei mir nicht trotzdem auch Kinder gibt, die gerne mal ein bisschen mehr übernehmen. So, also das passiert natürlich trotzdem,
klar.
Ne? Aber
die dann irgendwie so einen Ehrgeiz haben und deswegen einfach gewinnen wollen oder irgendwie so,
genau,
und
aber
die anderen halt ein bisschen aus dem
Genau,
vorlassen.
Aber das ist ja auch wichtig, weil im Endeffekt Chancengleichheit gilt für alle. Also es muss ja für die Kinder, die einen gewissen Standard schon erreicht haben für sich, auch möglich sein, sich weiterzuentwickeln, genauso eben wie für Kinder, die eben diese Chancen noch nicht hatten. Und da ist, glaube ich, der Punkt, weil du gerade meintest, es ist super schwer, diese Muster aufzubrechen. Geschlecht ist natürlich ein großes Thema, gesellschaftlich ja auch schon, Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern, aber eben auch später dann auch zwischen verschiedenen Altersgruppen und. Und der Punkt auch in diesem Podcast, den ich so interessant fand, war, mal unabhängig davon, wie sehr Elternhaus und Co. dazu beitragen, Kita und Grundschulen, das sind die Orte, an denen eigentlich viel passieren muss. Und deswegen muss ich nochmal nachfragen, eure Schule ist keine Ganztagsschule, richtig? Ist es auch eine Ganztagsschule?
Ja.
Genau, und das ist halt der Punkt. Ne? Es ging eben darum, es wird viel zu oft politisch darüber geredet, was passiert nach der 5., wenn dann schon die Ersten mit Gymnasium frühzeitig und. Und was passiert nach der 6., aber es wird zu wenig investiert und darüber nachgedacht, was eigentlich in Kita und Grundschulen passiert.
Wobei ich da auch gehört habe, wie begrenzt dein Einfluss halt ist, auch auf das Zuhause. Weil du, ich will das immer nicht auf die Eltern, die haben ja auch nicht immer genügend Kapazitäten, Ressourcen, Wissen und so weiter. Deswegen, ich finde das so komplex.
Und das war aber der Punkt.
Natürlich liegt viel zu Hause, aber eigentlich denke ich mir, fängt es halt auch an, also viel mehr vielleicht Elternarbeit mit. Und es geht ja gar nicht darum, dass erwartet wird, dass alle perfekt sind, sondern man braucht manchmal einfach Hilfe. So wie wir Hilfe brauchen in unserem Unterricht irgendwie, brauchen Eltern ja vielleicht auch einfach manchmal Hilfe, weil sie nicht die gleichen Voraussetzungen haben.
Und das war ja genau der
andere.
Punkt. Es gibt ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, da müsste ich auch mal zu recherchieren, ob es überhaupt Ganztagsschulkonzepte in Grundschulen gibt. Aber genau das war der Punkt, dass viele Eltern natürlich zu Recht in Schichtsystemen arbeiten, kaum können. Und natürlich nicht. Natürlich können die Eltern nicht immer alles gewährleisten, was das angeht. Und Ganztagsschulen können da eben genau die Lösung sein. Ich meine, bei uns sind die Schülerinnen und Schüler teilweise eben bis 16, 17 Uhr in der Schule. Aber wir haben eben auch Angebote. Wir haben AGs, Sport, aber auch Medien-AG und Co.
Auch,
Und das ist ja das Ding. Und das sind die Orte, an denen die Schüler und Schülerinnen ja ihre Fähigkeiten entdecken und entwickeln können.
Aber da kommt man auch wieder auf den Punkt zurück, von wegen, dass viele einfach, glaube ich, nicht mal auf die Idee kämen, sowas zu machen, weil sie es nicht gewohnt sind oder auch glauben, sie könnten sowas ja nicht. Oder vielleicht, sie wissen nicht, würde es mich interessieren.
Und da fand ich den innovativen Ansatz des Podcasts, mal darüber nachzudenken, verpflichtend solche Veranstaltungen eventuell in Erwägung zu ziehen. Eben weil die Erkenntnis mittlerweile von den Studien her so groß ist, dass es eben zu wenig Raum gibt für manche Kinder, sich ihre Fähigkeiten mal auszuprobieren, mal zu testen. Und das war so der Punkt. Und das fand ich sehr interessant, weil da habe ich dann auch über unsere Ganztagsschule nachgedacht und gedacht, wenn du eben nicht die Zeit hast, die Kinder abends in den Verein zu bringen oder sowas, was die Schule da leisten könnte.
Voll,
Und das ist halt so ein bisschen der interessante Punkt gewesen. Und ich glaube, da liegt eine große Chance im System Schule, dafür was zu tun.
Ja, und da ist ja auch aber wahrscheinlich wieder so dieses Ressourcenproblem,
genau,
ne?
Natürlich.
Wer wie bezahlt es, wer wie
es
macht
ist immer
das?
Problem,
und
Ressourcen.
Oh, und das ist so nervig, aber trotzdem finde ich die, also an sich das auch gut. Und ich glaube, das ist halt immer so dieses, ich habe das Gefühl, Leute in der Kita, die in der Kita arbeiten, geben alles, in der Grundschule geben alles. Nicht immer alle Menschen sind unterschiedlich, aber an der Oberschule, genau, und immer alle merken, Mann, wir bräuchten viel mehr davon, wir bräuchten viel mehr das, damit die Kinder noch mehr gefördert werden könnten und
absolut.
Weiß ich nicht.
Es scheitert immer.
Denen geholfen werden könnte.
Es scheitert immer daran. Das war natürlich auch so ein bisschen das Ende.
Das ist einfach gar nicht so leicht, für uns. Aber es ist halt schön, weil irgendwo hat man den Einfluss und ich finde, man hat auch Erfolgserlebnisse. Hatte ich auch schon. Also ich weiß, dann ist das halt, und da was ich vorhin angesprochen habe, hat man denn so ein Refi-High, so ein Refi-High, so wie so ein Runners-High, finde ich. Wenn man es schafft, in solchen Momenten, wo man ein bisschen das Gefühl hat, hier herrscht vielleicht ein Ungleichgewicht, aber dann trotzdem sie irgendwie an den Punkt zu kommen, dass man glaubt, man hat das gleich, also jetzt das Gleichgewicht wiederhergestellt. Und das finde ich halt cool. Und darauf muss man dann auch stolz sein. Total. Und ich glaube, da ist der Austausch aber auch voll wichtig. Ich glaube, manchmal, das fällt mir auf, weil das auch so viel ist. Lehrkräfte haben viele Stunden und viele Zusatzaufgaben und so weiter. Und dann geriet man in so einen Trott, irgendwo sein Bestes zu geben, aber trotzdem einfach hat man irgendwann am Ende des Tages keine Kapazität mehr. Weil ich glaube, wir alle könnten irgendwie noch mehr schaffen, so in so einem Unterricht und überlegen, hey, wie kann ich da mehr differenzieren oder was kann ich noch machen? Oder,
ja, oder wie du es in unserem Vorgespräch auch gesagt hast. Ich meine, gerade als Referendarin in UB-Zeiten ist man vielleicht auch mal angespannter als sonst und dann gehen einem einfach auch Sachen durch
den Lachen. Ja, so sensibel für, ja, voll, man. Dann hat man keine Geduld manchmal und dann, ach, ich weiß nicht, oder wenn man selbst nicht so gut drauf ist mal, aber ja, das stimmt schon.
Aber wir sind ja am Ende auch immer noch ein Podcast, auch, sage ich mal, nicht nur für Bildungsinteressierte, sondern eben auch für ReferendarInnen gedacht auch. Und ein interessanter Punkt, finde ich, dazu war oder kam diese Woche von unserer Beauftragten für Inklusion in der Hinsicht. Und deswegen fand ich dieses Thema heute so wichtig, sich mal darüber auszutauschen und mal zu sprechen, was es eigentlich im Kontext Schule bedeutet, Chancengleichheit, und was wir überhaupt leisten können. Weil ich finde, gerade im Referendariat zeigt sich immer wieder, wir werden mit so vielen politischen, pädagogischen und auch moralischen Ansprüchen überschüttet, die wir irgendwie leisten sollen, die wir entweder verkörpern sollen oder auch beibringen, vermitteln sollen. Und Chancengleichheit ist eben so ein großes Thema und nicht nur eben im Kontext Schule, sondern einfach ein gesellschaftliches Thema. Und Schule ist eben, wie gesagt, oft Ziel und Fokus, wenn es um die Frage geht, wo existiert Chancengleichheit oder wo wird sie hergestellt?
Ja.
So, oder Ungleichheit. Ich sage immer Chancengleichheit. Ich hoffe, ich habe das heute nicht so falsch gesagt.
Oh Gott, stimmt.
Aber
oh, mir ist es gerade auch nicht mehr aufgefallen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hatte sie dann, haben wir uns mit ihr oder hat sie einen Vortrag darüber gehalten, was überhaupt Chancengleichheit aus ihrer inklusiven Sicht bedeutet. Und es ist eben nicht dieses, jedes Mal bei jeder Stunde muss sofort Chancengleichheit für alle hergestellt werden. Es geht eben nicht darum, dass jede Stunde genau für jeden maßgeschneidert werden soll, denn das ist einfach unter den Bedingungen jetzt nicht zu leisten.
Vor allem manchmal weißt du vorher nicht, auch wenn du eine intensive Lerngruppenanalyse gemacht hast, das heißt, man schreibt über, bezogen auf das, was man fördern will, auf sein Fach, sozusagen, wie sind die Kinder drauf, wie fit sind die, wie gut, also stören die im Unterricht oder nicht, bla, ja, so eine Lerngruppenanalyse halt. Und aber manchmal überraschen mich die Kinder ja in jeder Stunde aufs Neue. Irgendwie habe ich andere Erwartungen gehabt und auf einmal können sie mit dem Thema oder der Kompetenz, kommen sie richtig gut zurecht. So der eine, wie du vorhin schon meintest, kommt mit dem Leseverstehen nicht klar, ist aber auf einmal am Schreiben richtig fit. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass erst in der Stunde ich merke, wo vielleicht ein Ungleichgewicht herrscht und manchmal dann erst reagieren kann. So. Oder manches sind ja auch wie so Diagnostikstunden erst, dass ich mal auch Stunden brauche, um überhaupt das so ein bisschen herauszufinden, so wo liegen da die Stärken, Schwächen und so weiter und woran liegt das? Und dann erst auch irgendwann drauf reagieren kann.
Genau.
Und was,
und ich glaube, da liegt auch ein bisschen die Aufgabe für uns im Referendariat, und daran merkt man das auch, wenn man mal länger eine Lerngruppe hat. Man stellt ja mit der Zeit erst fest, wo eigentlich die Defizite, aber eben auch die Stärken der Kinder liegen. Und ihr Punkt war,
da braucht man so viel Zeit.
Genau, ihr Punkt war, um das mal, den Gedanken mal zum Abschluss zu bringen, Chancengleichheit heißt eben nicht in jeder Stunde unbedingt Chancengleichheit herzustellen, sondern innerhalb eines Schuljahres jedem Kind immer mal wieder die Möglichkeit zu geben, seine Stärken und Schwächen zu erkennen und nutzen zu können.
Mhm.
Also Räume herzustellen, in denen die Kinder halt eben ihre Stärken auch ausspielen können, ihre Chancen bekommen und halt eben auch gleichzeitig für uns natürlich als LehramtsanwärterInnen und Lehrkräfte die Chance, das zu thematisieren, ne, darauf aufmerksam zu machen. Und ich fand das, muss ich sagen, für mich rein gedanklich sehr entlastend. Das Einzige, und das ist, glaube ich, aber immer der Punkt, da wird jeder zustimmen, der irgendwie mit sowas zu tun hat, ist einfach am Ende der Gedanke, man muss aber leider auch die Zeit aushalten, indem man feststellt dann, okay, hier haben einige SchülerInnen leider keine Chancengleichheit. Und dann, wie du schon sagtest, wenn du gezwungen bist oder beziehungsweise eben mal in einer Sportart merkst, hier sind einige benachteiligt, das dann eben entweder zu ändern schnell oder halt leider eben auch mal die Stunde in Kauf zu nehmen, in der du feststellst, okay, sind die Defizite doch größer und die Chancen doch unterschiedlicher, als man dachte.
Ich glaube, wichtig ist, dass man sozusagen diese Kinder dafür dann nicht straft, indem man jetzt schlecht, weißt du so, ich glaube, man kann sowas dadurch ein bisschen umgehen, dass man jetzt das so transparenter macht, so, hey, ist es okay, wenn nicht alle das so, und es ist vielleicht auch jetzt eine Übung einfach, und es dauert, und ich werde, bla, weißt du so, genau. Irgendwie, ich glaube, man kann das ein bisschen immer auffangen, slash umgehen. Aber ja, du hast recht, es ist begrenzt. Und wir müssen uns halt auch einfach, also man muss sich den Druck nehmen. Wie gesagt, haben wir ja schon mal drüber geredet, dass bei jedem neuen Seminarthema denkst du, oh mein Gott.
Das mache ich nicht. Mache ich gar nicht.
Können,
mach ich auch nicht.
Was wir halt kann alles gut machen sollen, können, müssen. Jede Phase im Unterricht allein schon ist für sich eine Herausforderung. Und dann auch noch hier Differenzierung, konfliktfreie Kommunikation, motivierend sein. Ich weiß nicht. Alternative Prüfungsformen und so. Also die Liste ist lang. Und manchmal denkt man so, ach,
Scheiße. Und eben nicht alles so, funktioniert bei allen. So, das ist ja auch mal der Punkt.
Elefanten auf ja. der... Ja, genau. Und dann denke ich mir halt auch, irgendwo haben die auch ja unsere Stärken und Schwächen so bezüglich dieser Themen. Und genau, dass man sich einfach den Druck nimmt, das jetzt schon alles auch gut zu machen. Jetzt mal wieder auf so Refi. Aber auch Lehrkräfte. Ich glaube, das ist so ein langer Prozess und es wechselt sich immer wieder auch alles und so. Und ja, es braucht, glaube ich, Zeit auch, dass wir sozusagen mehr Chancengleichheit herstellen können mit dem, was uns zur Verfügung steht an Zeitraum.
Ich denke auch. Ich denke auch, das ist eben so ein bisschen der Appell, den ich irgendwie mit dieser Folge erreichen wollte, ist einfach, wir müssen einfach die Kinder beobachten. Chancen müssen eben gegeben sein, denn nichts ist frustrierender, glaube ich, und das kann jeder Mensch nachvollziehen, als wenn man in einem Umfeld festhängt oder in einer Situation, in der man absolut keine Chance hat. Und das ist, glaube ich, immer das, was jeder von uns irgendwie herstellen kann, eine Möglichkeit zur Chance und eben mal mehr, mal weniger für den einen oder anderen.
Ja, ich glaube aber auch, wenn man es allein schon wahrnimmt, sich darüber Gedanken mal macht und irgendwie versucht, an ein paar Stellen das sozusagen auszugleichen, das Ungleichgewicht, dann ist das, glaube ich, schon mal gut.
Absolut. Stimme ich dir vollkommen zu. Diepe Folge wieder heute, muss ich sagen.
Oh ja, ich merke, meine Kapazitäten sind nach dem ganzen Tag heute sowieso jetzt richtig aufgebraucht.
Es ist einfach hochgradig brisantes Thema, allein weil es eben gesellschaftlich irgendwie auch schon später noch so einen Kontext hat. Aber ja.
Also, so viele Dimensionen und Ebenen, wir hätten über Eltern noch mehr reden können, Kita, Grundschule, Schule, Allgemeinsystem, Gesellschaft, Person, Begrenzte, weiß ich, also, ne? Keine Ahnung, hätten wir noch deeper gehen können. Und deswegen macht es ja auch so komplex, aber man muss sich dem bewusst werden und...
Aber genau, und ich hoffe auch gar nicht, dass es eben so negativ rüberkam. Es ging eben gar nicht darum, irgendwie in die Richtung zu bashen, hier Eltern macht mehr oder hier Schule werdet besser, sondern ich fand angesichts des Podcasts und seiner Erkenntnis das total motivierend, mal wirklich festzustellen, das ist für mich ein logischer Rückschluss, hier gibt es eindeutig Defizite und das können wir machen. Ja, und das ist eben dieses mit Kindern sich beschäftigen, an Chancen zu denken, denen Lernen und Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten. Und Schule hat hier viel Potenzial, definitiv, unabhängig jetzt davon, ob es finanziell oder ressourcentechnisch möglich ist. Aber ich fand es äußerst motivierend zu wissen, okay, hier ist doch ein klares Problem. Hier ist ein klares Problem. Los, stürzt euch drauf, macht was. Wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn es irgendwie dazu Meinungen und Feedback geht, gerade natürlich auch aus dem Bereich Eltern und Co., wie sie es wahrnehmen, aber eben auch aus dem Referendariats- und Schulkontext und gerne, wie gesagt, immer dazu Bezug nehmen über Instagram oder eben auch über unsere Webmail-Adresse unten in der unter dem Podcast. Und ansonsten natürlich freuen wir uns auch weiter über die Bewertungen. Die bisherigen haben uns sehr gefreut und über die Empfehlungen unseres Podcasts, der weiter wächst und ja, schön zu sehen auf jeden Fall, dass es Leute interessiert und daran teilnehmen.
Ja, genau, was du eben alles gesagt hast, Bewertungen und so weiter, Feedback ist schön.
Ja, das gleiche Feedback, was du von Schülern auch kriegst. Ja, genau, Unterricht und so und ja, Aufgaben machen und so. Ja, mit Partnern, tschüss.
Wasserwerk machen.
So.
Nein, tschüss.
Nee, ey, das war's ja, wieder. Das war's wieder von den Bildungsbuletten hier. Genau, du kochst hier was.
Oh mein Gott, Bildungsbuletten.
Bildungsbuletten. Die Bildungsbuletten. Was denn?
Ja. Bildungsbulette. Veggie-Bildungsbulette. Danke.
Ja.
Ich bin die Veggie-Bildungsbulette. Oh Gott, es wird nicht besser. Okay, schön.
Ja, was soll ich machen? Weißt du, was mich immer... Nee, das kann ich jetzt nicht bringen.
Sind wir jetzt am Ende?
Ja, wir sind am Ende.
Ich bin jetzt... Du suchst wieder an allem einen Tschüss-Sag-Spruch, oder?
Weißt du was? Ich mache einfach was Freshes heute. Ich mache auf Wiederschauen, ringehauen.
Oh... Float. Na dann, von mir auch.
Bis
tschüss.
Zum nächsten Mal.
Ich sag einfach wieder tschüss. Bis tschü, dann. Tschü.